Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Schwierig. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Es wird wunderbar. Komm, lass loslegen. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück nach sehr, sehr, sehr langer Zeit zu Marketing, dem Podcast über Marken, Menschen und andere Merkwürdigkeiten mit euren Hosts Stefanie Ferch und Viviane Wilde Skibitzki. Und ja, also was soll ich sagen? Ihr hättet recht, würdet ihr auf uns sauer sein wollen. Ja, wir waren länger weg. Wir hatten Dinge zu tun. Ja, wir haben ja auch nie gesagt, dass wir das jetzt hier regelmäßig machen oder so. Wir kündigen das an, aber wir versprechen ja nichts.
Und ich möchte kurz erwähnen, man spricht von einer Sommerpause. Ne? Also seit letzter Woche ist Herbstbeginn. Jetzt eben. Müssen wir uns auch einfach mal durchatmen. Ne? Wir haben es gar nicht eigentlich so lange überzogen.
Nee. Und ich finde, uns steht es auch zu. Ja, also das ist unser Recht. Ja, heute hat ja eh jeder Recht auf alles.
Richtig.
Und es steht einem ja auch alles zu. Insofern auch uns eine Sommerpause.
Mindestens.
Ja. Und so lange haben wir uns halt auch nicht gesehen. Aber ist okay, dafür haben wir jetzt ganz viel zu bereden, weil ja auch schon wieder ganz viel Driss passiert ist.
Und dafür haben wir ungefähr 8000 WhatsApp-Chats vollgemacht.
Ja, genau, das war dann unser Ventil. Ne? Wir haben nicht aufgenommen, aber stattdessen haben wir uns die ganze Zeit Krempel durch die Gegend geschickt.
Richtig.
An einem Teil dieses Krempels möchten wir euch gerne teilhaben lassen mit der jetzigen Folge. Stefanie, möchtest du mal zusammenfassen?
Sehr gerne. Wir sprechen einmal über Hanna Steinmüller und ihr Baby und deren Weg in den Bundestag. Dann sprechen wir einmal über eine US-Studie, die besagt, dass es immer weniger Juniorenstellen gibt und die uns allen ganz viel Angst macht. Dann gibt es ein, ja, gar nicht mal so neues Phänomen, was mich aber trotzdem jedes Jahr wieder sauer macht, nämlich den Adventskalender im September, wohlgemerkt. Und gerade der ein oder andere Instagram-Nutzer dürfte es mitbekommen haben, findet das Oktoberfest statt, inklusive aller Marketingaktivitäten, die Gott verboten hat. Und wir beschäftigen uns einmal mit der Frage, wie viel Courage braucht eigentlich eine Branche und wie wenig hat unsere?
Ich finde, jetzt bin ich sehr gut, perfekt zusammengepasst. Oh, meine Güte, heute ist ja wirklich schwierig. Schwierig heute, Wortfindungsstörungen. Man muss auch einfach mal sagen, es ist früh.
Geht, 10:30.
Hallo, jetzt hör doch mal auf. Also, das ist sehr schön von dir zusammengefasst und wir fangen mit dem ersten Thema an. Es geht um die Grünen-Politikerin, die Abgeordnete Hanna Steinmüller, die letztens im Bundestag ans Rednerpult getreten ist und dann ein kleines Accessoire dabei hatte. Und das war ihr Baby in der Trage. Und das schlief dort. Und so hat sie dort ihre Rede gehalten vor dem Plenum. Und das sind natürlich Bilder. Ja,
für die Ewigkeit.
Für die Ewigkeit. Der Deutsche an und für sich kriegt eine totale Verwirrung. Sagt, was? Ein Baby? Das ist natürlich ein ungewohntes Bild, muss man sagen. Das sieht man nicht häufig im Deutschen Bundestag, dass da jemand sein Baby mit ans Rednerpult nimmt. Und ne, ich meine, gut, bin ja selber Mutter, so Süßigkeitsfaktor, sage ich, voll süß. Aber dann geht natürlich die Debatte direkt los, dass dann Menschen, ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie wertend sein oder das kategorisieren, aber Menschen mit einer gewissen defizitären Chromosomanzahl sagen, ja, aber für die 10 Minuten hätte man das Kind auch wegorganisieren können.
Ja, Dieter. Eins von vielen tollen Argumenten.
Lass mal drüber reden.
Ein anderes ist ja auch, das geht aber einfach nicht. Tut mir leid, das ist einfach nicht möglich.
Ein Baby gehört nicht in den Bundestag. Das ist kein Umfeld für ein kleines Kind.
Richtig. So, und Lager 2, das ist ja das Schöne in Deutschland, man kann ja eigentlich alles maximal vierteln, jedes Thema.
Maximal. Also maximal. Wirklich, aber meistens ist eher so Lager 1, Lager 2.
Genau, und dann gibt es nochmal so Sublager. Ja, und Lager 2 sagt ja einfach, Mensch, warum können wir das nicht die ganze Zeit schon machen und überall unsere Kinder mit hinbringen? Das wäre doch ganz schön.
Sehe ich auch nicht so.
Nee, ist auch schwierig.
Also, ne? Da kommt dann vielleicht so von Leuten, die keine Kinder haben, keine Babys haben.
Ja, und vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass nicht jeder Job bedeutet, dass man mit seinem Arsch 8 Stunden auf dem Stuhl festklebt. Ne?
Doch, so ein Dreher, weißt du, an der Werkbank,
auch so verhält
er sich nicht auch mal sein Baby um. So ein Stahl-Tiefzieh-Unternehmen. Ich finde, da kann man gut an der Presse auch mal sein Baby mitnehmen.
So ein bisschen mal auf eine gewisse Lautstärke prime, das ist auch gut, weil dann wird das auch nicht wach zu Hause, wenn mal der Staubsauger läuft. Das ist doch klasse.
Nein, ernsthaft zurück zur Debatte, zu der Unterhaltung
natürlich.
An sich. Ich meine, Bundestagsabgeordnete zu sein, ist natürlich ein Job wie jeder andere auch. Der ist halt natürlich medial irgendwie so ein bisschen anders positioniert, das ist uns allen klar. Letzten Endes macht die Frau ihren Job und hat genau die gleichen Herausforderungen wie unser eins auch. Wie kriege ich jetzt das Kind noch da irgendwie mit verbamselt? Du kannst ja auch nicht einfach mal sagen, nee, komm heute nicht. Nö, heute geht nicht, ich habe keinen Babysitter gefunden. Selbst wenn man einen Babysitter hätte, möchte ich an der Stelle mal sagen, aus eigener Erfahrung, wenn man einen Säugling hat oder ein sehr kleines Babykind, das noch zum Beispiel gestillt wird, das ist in der Regel immer sehr nah an der Mutter dran. Und man muss auch sagen, das Kind hat ja geschlafen in der Trage.
Ja.
Und ihr glaubt ja gar nicht, was für ein großartiges Erlebnis das ist, wenn das Kind endlich schläft und was man alles unternimmt, damit es nicht aufwacht. Also das Kind abzumachen, aus der Trage rauszunehmen, jemand anderem zu geben, das hätte sie nämlich dann ihrer Kollegin gegeben zur Aufbewahrung, hätte wahrscheinlich bedeutet, dass das Kind wach geworden wäre und den ganzen
Und das mögen Saal, wir ja, wie wir wissen, im Flugzeug auch nicht.
Genau, er hätte den ganzen Saal wahrscheinlich zusammengeschrieben und wir kriegen ja schon die Pimpernellen im Flugzeug.
Oh nee, da sitzt ein Baby.
Das wird mir ja schon Kacke an sich. Ja, die Eltern sind uns egal. Wir vergessen dann auch, dass wir selber mal kleine Kinder waren und allen auf den Sack gegangen sind. Nein, da geht es in dem Moment ja um uns und um unsere Befindlichkeiten und unsere Öhrchen. Nicht wahr? So, also das hätte das bedeutet, aber so weit denkt man natürlich nicht in diesen Debatten. Das wäre auch so differenziert.
Das möchten wir ja nicht. Das haben wir ja schon häufig festgestellt. Und also ich frage mich ja grundsätzlich, das war mein erster Gedanke, weil ich gar keine Lust hatte, eigentlich in diese einzelnen Lager initial abzutauchen. Warum hat ErgoBag das nicht genutzt für eine Kampagne?
Was?
Ja, das Baby lag in einer ErgoBag-Trage.
Es gibt von ErgoBag Tragen?
Natürlich, das muss ich dir sagen.
Gibt es?
Ich dachte, natürlich.
Bist du sicher? Nicht irgendwie so Baby Björn oder so?
Nein, das war eine ErgoBag Trage. Und ich habe mich ja gefragt, also ich weiß warum, aber trotzdem, es war auf dem 11er-Punkt hingelegt.
Ja gut, hätte man nur noch reinballern müssen, ne?
So, ne? Schon. Naja, das habe ich mich jetzt persönlich gefragt.
Ja, andererseits muss ich sagen, ich kann die, also ja, ist der Bundestag der richtige Ort für ein kleines Baby? Ich würde jetzt sagen, prinzipiell nö, ist jetzt auch langweilig da irgendwie, ne? Wenn das Baby aber dabei ist und schläft, ist es doch alles kein Problem, solange da nicht rumgepöbelt geschrien wird.
Ja, das ist, glaube ich, ein Problem, dass da häufig rumgeschrien und gepöbelt wird, ne?
Ja.
Und also mir zeigt das ja immer irgendwie, wir schaffen es gar nicht, da uns selbst zu reflektieren, dass es doch uns nichts bringt. Also es ist ja immer so, es war übrigens auch mal Anton Hofreiter, der sein Kind irgendwie mit in Plenum oder irgendwie sowas genommen hat.
In so eine Sitzung, ja,
in
genau.
So eine Sitzung. Ne? Also bevor jetzt wieder hier Aufschrei, wir sehen ja nie einen Vater mit einem Kind, ist jetzt so auch nicht der Fall. Nichtsdestotrotz verstehe ich ja die Grundsatzproblematik, nur die löst ja jetzt sowas nicht. Ne? Also wir haben dann immer so Empörungswellen, wenn jemand sein Kind mitbringt, für uns ersichtlich in einen halt sehr visiblen Raum. Und danach flacht das wieder ab und es hat sich nichts geändert.
Nee, es geht ja immer um das Thema Vereinbarkeit und dass die Frau in dieser Angelegenheit das Opfer ist. Das ist ja immer das zugrunde liegende Narrativ in dem Ganzen. Und ich finde, man vergisst aber ganz häufig auch, soll es Menschen geben, die sich sehr bewusst dafür entscheiden, dass zumindest phasenweise ausschließlich, fast ausschließlich die Frau, das kleine Kind, genau, die sind dann Treadwives, genau, die sind alle unterdrückte arme Frauen, sich ausschließlich erstmal die Frau, die Mutter um das Kind kümmert. es stillt und so weiter. Das kommt ja auch immer darauf an, wie man das gerne machen möchte. Bei uns war es im Übrigen eine ganz ähnlich gelagerte Situation. Ich habe meine Kinder beide für heutige Verhältnisse lange gestillt. Und hatte aber natürlich auch Jobs und auch gemeinsam.
Bis die so 6 waren, ne? Bin ich richtig?
Hallo. Nein.
Dann mussten sie ja zur Schule und dann ging das.
Und dann ging das einfach nicht mehr, ne? Und da wollte die Lehrerin auch nicht, dass ich dann jetzt vorbeikomme und mich mal eben neben unsere Tochter setze. Oh. Da finde ich schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich meine, jeder Jeck ist anders, aber das wäre mir ein bisschen zu lang.
Ja.
Denn ich habe ja, wie manche wissen, ja auch gemeinsam mit meinem Mann viele Aufträge und Projekte zusammen und Beratungsmandate. Ja, und wo bleibt denn dann das Kind, ne? So ein 6 Monate altes Baby, wenn beide gemeinsam, beide Eltern zusammen zum Kunden müssen, ja, haben wir unsere Putzfrau mitgenommen damals. Und die saß dann im Raum nebenan, hat Babylein hin und her geschuckelt und Späßchen gemacht und irgendwelche Spielzeuge und ich bin alle 2 Stunden rüber zum Stillen. Meine Mutter war auch mal dabei und saß dann in einem angrenzenden Konferenzraum. Da war die schon ein bisschen älter, unsere Tochter. Wir sind mit unserem Sohn, als der noch gestillt wurde, auch gemeinsam in die Schweiz geflogen, haben den mitgenommen und dann haben wir uns halt immer abgewechselt. Und jetzt es gibt natürlich Kunden und den Fall hatten wir auch, das war auch ein gemeinsamer Kunde übrigens, von uns beiden, der sowas dann mitbekommt und dann bei Vertrag oder bei Auftragsanfrage
bei
oder
bei uns Klärung, aber nicht.
Was denn?
Bei uns aber nicht, hat er doch bestimmt gesagt, ne?
Genau, hat er gesagt, bei uns geht das aber nicht, ne? Das cool. Ist ja Kinder und so. Ich finde, das ist total legitim. Ich finde es nur witzig, dass die Person dachte, ich bringe überall mein Kind mit hin. Also, dass das bei mir so ein Default ist.
Ja.
Was ja gar nicht der Fall war. Und die Erwartungshaltung hatte ich auch nicht. Aber, also, ich fand das jetzt nicht überraschend, dass das Baby da im Bundestag war, weil bei mir war es halt bei großen Konzernen auch schon mit dabei. Das geht manchmal nicht anders.
Ja, ich glaube, also es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wenn das eine bewusste Entscheidung ist, die Verteilung, ne, wie gerade eben von dir skizziert, dann ist das ja nochmal was anderes. Ich glaube, es ist häufig so, dass sich werdende Eltern, bevor sie in den Prozess der Schwangerschaft einsteigen, halt nicht explizit darüber unterhalten, ne? I don't get it, aber so ist es, glaube ich, häufig.
Die Betreuung aussieht.
Wie man zukünftig genau das Ganze handhaben möchte.
Und vor allem auch so die Risiken nicht abwägen. Ne?
Genau.
Also, warum
was bedeutet
auch, warum
das?
Solltest
was geht
du
damit
dich,
einher?
Genau, ja. Warum solltest du dich als Nicht-Eltern damit auseinandersetzen, wie der Betreuungsschlüssel vor Ort ist? Ne? Also lebst du in einer Großstadt, lebst du auf dem Land? Bist du umgeben von deinen Angehörigen, im Idealfall den Großeltern? Hast du irgendwie ein Netzwerk von Freundinnen und Freunden, die alle schon Kinder haben, die einspringen können? Also das sind ja alles Überlegungen, die muss man sich halt nur mal machen, weil wir nicht mehr in der Zeit leben, wo wir das altbekannte Dorf um uns herum haben,
richtig,
das es braucht. Ja. Wir leben nicht mehr im Familienverbund, wir leben nicht mehr in der Sippe. Und deswegen, dieses Rudel fehlt halt so ein bisschen. Und das muss ja ersetzt werden durch ganz viele externe Partner, wie man im Business-Jargon so sagt.
Ja.
Dazu gehören Kindergärten, Tagesmütter, Leihomis, Verwandte und so weiter und so fort. Und ich finde, das gehört halt bei einer ordentlichen Kinder- und Familienplanung dazu, dass man sich halt eben darüber Gedanken macht. So ein
bisschen. Für mich ist das fast der nächste Schritt. Ich glaube, ich fände es erstmal wichtig, dass man sich überhaupt zusammen, also die Eltern oder die werdenden Eltern darüber unterhält, was ist das gemeinsame Verständnis? So, wer soll in der ersten Zeit zu Hause bleiben? Wer ist damit wie fein? Wie regelt man das finanziell? Bla, 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 bla. So. Und wenn man dann das Setup gefunden hat, dann macht man sich Gedanken, wer könnte uns unterstützen? Und ich glaube, es findet schon häufig der erste Schritt nicht statt, was dann naturgemäß später zu Frustration und zu Wut führt.
Aber da habe ich mal eine Frage. Guck mal, diese Unterhaltung führst du doch eigentlich nur auf Basis der Annahme, dass beide gleich viel verdienen. Weil aus meiner begrenzten Perspektive, ich bin ja so ein Homo economicus, ne, sag ich, hätte ich jetzt gesagt, es geht der oder die arbeiten, der oder die am meisten verdient und zur finanziellen Absicherung der Familie am allermeisten beiträgt.
Ja, obwohl ich glaube, da beißt
sich
die
Katze. Weil man muss sich das ja leisten können, dass einer nicht arbeiten geht.
Ja, aber
oder du hast Erspartes oder bist eh reich.
Das ist uns eh das Liebste. Ne?
Ja.
Also ich glaube, da beißt sich insofern die Katze in den Schwanz, weil wenn es danach geht, ist es ja nun mal häufig so, auch wenn wir das blöd finden, dass der Mann in der Regel mehr verdient als die Frau. Und dann wäre es ja
aber auch andere Fälle.
Ja, aber
also
doch,
vielleicht überwiegend ist
das
schon so der Fall.
Ist das so?
Kann sein,
sehen wir ja in den Daten. Und das würde ja dann immer bedeuten, dass die Frau halt immer zu Hause bleibt, auch wenn sie es nicht möchte. Und das meine ich ja. Dann muss man aber vorher drüber sprechen, wie machen wir das finanziell? Wenn dann die Person, die weniger verdient, sagt, ich möchte aber weiter arbeiten gehen und der Mann, der nun mal mehr verdient, zu Hause bleibt, Problem häufig.
Richtig.
Ne? Weil man muss ja weiter eine Miete zahlen, Haus abzahlen, whatever. So, und das meine ich, da muss man ja vorher drüber sprechen. Und ich glaube halt wirklich, das tun zu wenige, vor allen Dingen machen es zu wenige konkret. Und ich glaube auch, dass dadurch wirklich eine Wut entsteht, die sich dann an solchen Punkten ein Stück weit entlädt.
Weil und ja, Frauen ich glaube auch, dass halt der auch
vernachlässigt, wütend, frustriert, Männer auch wahrscheinlich.
Ja, ich glaube aber auch, dass der aktuelle gesellschaftliche Diskurs und der Zeitgeist Frauen extrem stark unter Druck setzt.
100%.
Das wollen zu müssen. Arbeiten ja. wollen zu müssen, weil das tut ja die emanzipierte ja. Frau. Und es gibt ja hier und da, also auf unserer Lieblingsplattform LinkedIn kann man das manchmal beobachten, so Menschen, die halt beschreiben, dass sie sich sehr bewusst für dieses traditionelle Bild entschieden haben oder diese traditionelle Rollenaufteilung. Und was da manchmal für Sachen runterstehen. Also auch darstellen, als wäre die Frau das komplett entmündigte
Objekt.
Opfer. Objekt, ja, sie wird ja. so objektifiziert in diesem Kontext, dass keine andere Wahl hat. Und ich finde es teilweise so ein bisschen bizarr, dass Frauen es anderen Frauen nicht zugestehen können und es sie nicht in Freiheit das entscheiden lassen wollen, ob sie vielleicht einfach gerne nur Mutter und Hausfrau sein wollen. Da wird direkt unterstellt, das Patriarchat hat da seine Finger im Spiel. Die Frau ist gebrainwashed, sie wurde über die letzten Jahrhunderte unterdrückt und das wird ihr jetzt eingeredet, dass sie das freiheitlich entscheiden darf. Und ja. das, finde ich, ist so eine Sache, wo ich denke, ja, lasse doch. Wir reden alle davon, leben und leben lassen. Mhm. Und jeder soll machen, wie er will. Und wir sind ja alle so frei und so offen und so dies und so das und so emanzipiert. Man kann doch als Frau emanzipiert auch die Entscheidung treffen, nee, ich habe keinen Bock auf den Stress. Wir können uns es leisten. Ich möchte jetzt gerne in dieser Lebensphase einfach nur Mutter sein.
Ja, bin ich total bei dir. Ich glaube nur in der Tat, weil ich auch selbst da so ein paar Fälle kenne, ist natürlich immer leicht anekdotisch, aber ich glaube, das betrifft schon viele Frauen, dass die sich dann schnell in so einer Spirale fühlen, dass die sagen so, ja, mein Mann verdient mehr, das heißt, ich muss zu Hause bleiben. Danach ist so karrieretechnisch, das ist so, ne? Also ich kenne keinen oder wenig Fälle, bei denen das anders ist. Erstmal mindestens ein Knick, so, weil du steigst dann halt nun mal nicht mehr so schnell auf, wenn du in Teilzeit noch arbeitest. Dann bist du danach auch zerrissen, weil du musst dann ganz schnell vom Büro los, dann musst du den Kleinen oder die Kleine abholen. Das ist halt auch alles wirklich hart, ne? Und ich kann sogar ein Stück weit die Ungerechtigkeit, glaube ich, die viele an der Stelle empfinden oder sehen, nachvollziehen. So. Die Frage ist ja nur, was bringen uns diese Diskussionen? Weil wir kreisen ja immer wie ein Adler um denselben Pott. Und es bringt uns ja nichts. Also wir kommen ja nicht vom Fleck, weißt du, was ich meine? Auch nicht mit einer Mütterrente.
Nee, ach, das überhaupt nicht. Ich glaube, die Kunst besteht halt einfach auch irgendwo darin, den Frauen, die Diskussion bezieht sich nun mal überwiegend auf Frauen, die Infrastrukturen, Möglichkeiten zu geben, die es braucht, wenn sie gerne diese Richtig. Doppelrolle haben möchten.
Gleichberechtigung eben.
Ja, ich weiß gar nicht mal, ob das was mit Gleichberechtigung zu tun hat, sondern eher, dass man sagt, okay, wir ermöglichen, dass sie beides machen kann. Halt.
Aber das ist
oder?
Ja schon das, wo es häufig aktuell scheitert. Vor allen Dingen, wenn wir uns nicht in der Bildungsschicht von uns befinden, ne, ist es halt nun mal so, dass es eigentlich fast nicht zur Diskussion steht, dass die Frau zu Hause bleibt, auch wenn sie gerne arbeiten gehen wollen würde.
Mhm.
So. Und it's a problem. Ohne, dass ich darauf jetzt eine Lösung habe. Aber es ist ein Problem. Das sehen wir ja auch bei dem Thema so Altersarmut, bla bla bla, Rente. Ist schon, wenn wir jetzt, wie gesagt, nicht von einem bestimmten Einkommen oder bestimmten Bildungsniveau sprechen, ist es ein Problem.
Ja, ich frage mich mal, aber das ist jetzt schon so hochphilosophisch, da driften wir ab, da sind wir auch ja gar nicht der Podcast für, ne? Das können wir ja auch intellektuell gar nicht.
Das sind
ne? aber
und Precht.
Ich finde, richtig, ich finde, es ist so ein schmaler Grat zwischen sich seinem Schicksal fügen und zufrieden sein.
Ja.
Also ich finde, also ich kann es ja nur von mir selber beobachtend beschreiben, dass das ist der schmale Grat, auf dem ich Wandel, weil ich mir dann auch manchmal sage, meine Fresse, du hast dich doch bewusst dafür entschieden, Mutter zu werden. Dir war doch vorher schon klar, dass du zumindest in den, sagen wir mal, ersten 6 bis 10 Jahren die zentrale Figur im Leben deiner Kinder sein wirst. Ne, da gibt's natürlich auch andere Modelle, aber so in unserer Konstellation war mir das schon klar, weil ich meine Güte, ich meine, bin halt die Mutter, ja, die haben 9 Monate in mir gewohnt. Ich habe die fast 2 Jahre lang ernährt mit meinem Körper. Ja. Natürlich ist es nochmal irgendwie ein anderer Case. So, und ich glaube, dass ich, da muss ich auch dann ehrlich mir an die Nase packen, dass ich mir darüber manchmal nicht im Klaren war. Und wenn ich dann heute sage, boah, ist das mir alles viel und ich will nicht die ganze Zeit angefasst und angesprochen werden. Das ist natürlich, ich finde, das ist auch anstrengend, aber ich hole mich dann auch immer wieder zurück, indem ich mir selber sage, ja, aber dafür hast du dich halt entschieden in dem Moment. Das nimmt dir auch keiner weg. Also aus der Nummer kommst du jetzt halt nicht mehr raus. Das ja. ist ein, ne? Also und da auch dann zufrieden werden in dem Moment und sagen, okay, ich nehme das jetzt an, ich höre auf dagegen zu kämpfen, ich höre auf genervt zu sein, sondern das ist jetzt gerade die Phase meines Lebens. Und wenn ich halt Bock habe, nochmal richtig Gas zu geben, ja, dann muss ich nun mal eine große Anstrengung auf mich nehmen, um das entweder parallel oder danach mit Vollgas zu betreiben.
Ich glaube, ein Stück weit ist das auch vergleichbar mit anderen Phänomenen. Also nehmen wir jetzt mal so dieses Thema Body Positivity, sag ich jetzt mal, ne? Ich finde, das hat insofern eine Parallele, weil wir befinden uns ja immer in der Herausforderung, was unsere Intuition und unser Gefühl uns sagt und das, was die Gesellschaft uns von außen aufoktroyiert.
Genau.
So. Und ein Stück weit, glaube ich, zerreißt uns genau das. Also, dass wir auf der einen Seite etwas empfinden und das deckt sich aber halt entweder nicht immer mit dem, was die Gesellschaft uns sagt oder es deckt sich komplett mit dem, was die Gesellschaft uns sagt und dadurch bekommt es halt so eine Spirale, sage ich jetzt mal, dass man sich denkt, ja, das sehen andere auch so. Und das ist ja die, dahinter steckt ja auch wieder eigentlich ein Stück weit dieser Mechanismus von Algorithmen, dass man entweder die ganze Zeit bestätigt wird oder mit anderer Leuts Meinung konfrontiert wird und darunter in den Kommentaren dann halt sich beide Lager auftun. Und das ist eigentlich gemacht zur Frustration. Also das ist
das ist dann so eine kognitive Dissonanz, genau. Ne? Da dein Gehirn denkt so, halt, aber ich fühle das so. Ja. Und aber von außen kommt das Signal, ich kann es überhaupt nicht verarbeiten. Und daraus kommt wahrscheinlich auch die Zerrissenheit in vielen verschiedenen Lebensfeldern, ob das jetzt das Thema Kind ist, ob das das Thema Körper ist oder Schönheitsideal. Das ist sehr herausfordernd und ich komme wieder zurück zu dem Punkt, ohne soziale Medien ging es uns allen viel besser.
Perfekt, so hätten wir das auch geklärt.
Ja, wirklich.
Es ist auch so.
Ja. Ich glaube, wir hätten diese Probleme nicht in diesem Ausmaß, wenn wir uns nicht ständig zuschütten würden mit der Meinung anderer.
Ja, perfekt. So, das wäre schon mal das erste Resümee. Wir beraten zwar die ganze Zeit Kunden, warum Social Media wichtig ist, aber selbst hassen wir eigentlich Social Media.
Naja, es ist schon wichtig, ja, aber man muss auch sehr genau betrachten, was das psychisch, gesellschaftlich, soziologisch
mit dem Menschen macht. Du kannst dich gar nicht rausziehen. Das ist ja das Ding. Du kannst nicht so tun, als würde es nicht existieren, wenn es da ist. Ne? Du musst es irgendwie nutzen, in Anführungszeichen. Aber ich glaube halt, selbst uns, die jetzt ja in diesem Bereich unterwegs sind, fällt es ja sehr schwer, was auch fast also menschlich und anders nicht möglich ist, immer wieder sich rauszuziehen, Selbstdistanz anzunehmen und zu reflektieren. Das ist ja auch, da hast du gar keine Zeit für, sag ich jetzt mal, ne? Das an jeder Stelle bewusst zu machen. Und wenn man nicht aus dem Bereich kommt, glaube ich, dann kommt man erst gar nicht in die Situation des Reflektierens. Und dann wird's halt schwierig, weil dann kannst du noch nicht mal irgendwie identifizieren, ich werde jetzt gerade die ganze Zeit in meiner Meinung bestätigt, aber vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Seite der Medaille.
Ja.
Das ist halt ein bisschen problematisch.
Ne? Aber es gibt auch viele Menschen, die sich ganz bewusst dagegen entscheiden, die andere Seite sich mal anzugucken, ne? Sondern für die das super wichtig ist, immer weiter in ihrer Meinung von ihrer Echokammer bestätigt zu werden, weil alles andere löst ja diese kognitive Dissonanz aus, dieses Unwohlsein, diesen Widerstreit in sich. Und das halten dann auch Menschen manchmal einfach nicht aus, weil das würde ja bedeuten, dass sie von ihrem Standpunkt runterkommen müssten.
Richtig.
Das Ego macht, sonst möchte
möchte ich nicht, das gefällt mir nicht, weil vorher hatte ich diese Meinung und das kann ich jetzt nicht ertragen, das kränkt mich auch ein bisschen, das machen wir jetzt nicht. So, genau. Und das ist halt der Grund, warum es auch in Kommentarspalten so dumm abgeht, weil die Menschen auf ihr Recht beharren, als ginge es um irgendwas.
Als ginge es um irgendwas, als würde sich irgendwer für die eigene Meinung an der Stelle interessieren. Mhm. Und sie identifizieren sich ja auch wirklich existenziell mit diesem Thema.
Ja.
Also es geht ja dann selten um die Sache, sondern wirklich darum, ich identifiziere mich mit Lager 1. Und wenn mir jemand sagt, das kann noch so diskret und objektiv formuliert sein, aber aus den und den Gründen kann ich deinen Argumenten nicht folgen und deswegen bin ich Lager 2, dann wird er ja direkt zum Feind.
Ja, ja, genau. Und damit wären wir jetzt eigentlich auch schon bei unserem letzten Thema, was in unserer Branche gerade in dieser Marketing-Bubble so abgeht. Aber darauf müsst ihr euch nochmal ganz klein ein bisschen gedulden.
Obwohl das nächste Thema vielleicht damit sogar auch ein bisschen was zu tun hat. Es geht ja, oder es ging in den letzten Wochen auch, wie gesagt, durch LinkedIn recht stark eine US-Studie, die untersucht hat, inwiefern bestimmte Job-Level durch KI ersetzt werden. Turns out, dass insbesondere Juniorenstellen weniger stattfinden, als das noch vor einer Zeit der Fall war. Und dass häufig KI an diese Stelle rückt.
So. Ja, kleiner Einschub. Ich glaube, da ging es vor allem um das Thema Softwareprogrammierung. Richtig, ne? Ja. Also, dass heute auf einem Junioring-Level Berufseinsteiger im Bereich Softwareentwicklung gar keine Schnitte mehr haben, sondern weil einfach festgestellt wurde, ja, aber KI kann das auch. Was wir stattdessen brauchen, ist jemand, der da der Referenzwissen hat und Erfahrung. Ja. Ja, also das ist eigentlich ein Push für die Berufserfahrenen und für die Profis und die Senioren. Ne? Und die dann sagen, ja, aber diesen Personalaufwand, der damit verbunden ist, Personalkosten, die können wir uns eigentlich sparen. Und vielleicht in die Weiterbildung unserer erfahreneren Mitarbeiter und Mitarbeitenden stecken, die dann aber halt eben eine KI steuern. Und das ist, muss ich sagen, jo, das ist Strukturwandel.
Richtig.
Es fallen Professionen weg, aber andere kommen ja immer hinzu. Ich glaube, das vergessen ja auch ganz viele. Ne? Es wird ja immer überall bei allen Unternehmen, die man so berät, ist immer, ja, die Maschine ersetzt den Menschen. Ja, genau so ist das. Willkommen im Zeitalter von vor 180.000 Jahren der Industrialisierung, als Tom Ford das Fließband eingeführt hat. Toll, da mussten die Leute die Sachen nicht mehr schleppen. Ja, da hat ja auch schon die Maschine den Menschen ersetzt. Ne? Also ich meine, was wollen die Leute denn? So, das ist ja schon bei der Feuerzangenbowle eine Dampfmaschine. Stellen wir uns mal ganz dumm. Das ist doch exakt das Gleiche, was jetzt gerade auch passiert. Nur, ich glaube wirklich, der Mensch, der nimmt sich immer wichtiger. Je länger diese Spezies auf diesem Planeten ist, desto mehr glaubt sie, sie sei unersetzlich.
Und, ja, und sie könnte an so strukturellen Dingen etwas ändern.
Ja.
Na, also das glaube ich, ist halt wirklich auch wieder ein Frustrationsgrund für uns, weil wir bemerken sowas und dann, das ist ja auch menschlich, kriegen wir Angst. Ne, weil wir denken, boah, das ist eine grundlegende Veränderung, was machen denn dann zukünftig junge Menschen? Und dadurch begeben wir uns ja sehr, sehr stark in eine Opferrolle. Mhm. Ne, weil wir, da schwingt ja mit, wir müssen uns unserem Schicksal und den Strukturen und allem ergeben. Und ich glaube, das ist wirklich ein Grund, warum wir in großen Teilen so frustriert sind, weil dem ist in der Form so nicht. Also natürlich, wie du sagst, ne, es gibt Strukturwandel und da kann man auch nur sehr, sehr bedingt Einfluss drauf nehmen, aber das ist ja nicht so, dass es jetzt bedeutet, wenn ich ein junger Mensch bin, kriege ich A, keinerlei Job, auch wenn, und ich glaube, das ist ein ganz großer und wichtiger Punkt, ich eher mit der Zeit gehe. Das heißt, man könnte jetzt ja auch sagen, das ist jetzt eine Entwicklung, die sehe ich, das ist wahrscheinlich natürlich eher wieder in der Bildungsschicht ein Stück weit so, das ist schon ein Problem. Und dann kümmere ich mich möglichst früh darum, mich in Sachen KI auf fit zu kriegen. So, wäre ja auch eine Ableitung, die man treffen könnte. Ne? Das würde aber natürlich bedeuten, und wie gesagt, die Problematik sehe ich schon, dass man jetzt natürlich nicht bei jedem Kind von einem Akademikerkind oder einem Akademikerhaushalt spricht. So. Und wenn wir halt von eher unteren Bildungsschichten und vor allem niedrigeren Einkommen sprechen, dann kann das in der Tat ein Problem sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt, und das ist ja das Tolle am Internet, ne, Möglichkeiten en masse. Man braucht nur Internet.
Ja, aber da geht's ja jetzt auch um die Berufe,
wo du einen Kopf brauchst. Also richtig. Im Sinne von, ne, die vor allem, ich meine, das klingt jetzt dumm. Ich meine die Berufe, die vor allem im Kopf stattfinden.
Kognitiv, Kopfarbeit.
Marketing ist ja auch nur theoretisches Geblubber. So, ne? Da macht ja keiner was, außer irgendwann mal ein Drucker, der ein Plakat druckt. So. Also da packt ja keiner irgendein Werkzeug an. Wo ich dann halt mir denke, aber wie geil ist das für das Handwerk? Ja, es gibt diese ganzen 3D-Druckverfahren und Betongießverfahren und bestimmt ja, können da auch Roboter schon nur große Teile bei der Fertigung von Werkzeugen oder Einzelteilen oder eben so Modulen machen.
Ja.
Aber gerade so im Handwerk, wo ich sage, geil, da würde ich reingehen. Wäre ich jetzt so komplett jung, ne, und auch meine Kinder würden sagen, geh ins Handwerk, weil da kannst du noch nicht machen. Es gibt noch keine KI und keinen Roboter, der dir das Haus in 5 Stunden aufbaut. Da brauchst du halt immer noch Leute mit viel Fachwissen, die sowas machen.
Gut bezahlt, by the way, ne?
Also Handwerker, ja, und die genau, ja, fantastisch bezahlt werden. Und ja, mit Sicherheit wird es in dem Bereich auch Veränderungen geben. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, der wird noch sehr lange mit menschlicher Kraft und menschlichen Fähigkeiten arbeiten, während unser Fachbereich, dieses ganze, dieses Blubberzeug, Marketing, Software, ja, diese schön geistigen Disziplinen, weiß ich gar nicht. Ich kann das auch gar nicht so beurteilen. So mit der Geschwindigkeit, das potenziert sich ja gerade alles irgendwie, ne?
Ja,
plötzlich gibt es immer neue Möglichkeiten. Und ich glaube, das Einzige, was uns bleibt als Menschen, ist das Thema Empathie und Erfahrung. Das können wir einbringen.
Genau. Und ich glaube, es geht auch darum, dass man halt seinen Kindern das Ganze eher als Chance mitgibt. Mhm, auch berücksichtigend, genau, dass man die Risiken benennt, ne? Aber dass man halt eher aufzeigt, was man damit alles Tolles machen kann.
Ja, natürlich, anders geht's doch gar nicht. Du kannst doch nicht die Welt und die Zukunft immer nur anhalten, als Gefahr darstellen. Ja. Wie soll das denn gehen? Damit tust du deinen Kindern noch gar keinen Gefallen. Damit ziehst du Kinder in so einer Dystopie groß. Die haben doch dann gar keine Hoffnung mehr. Die sind doch dann nicht innovativ. Das sind dann keine Pioniere mehr.
Ja, das ist ja leider schon so. Kinder waren noch nie so unglücklich, wie es gerade der Fall ist.
Ja, weil die Eltern kacke sind.
So, apropos.
Okay. Das ist meine wissenschaftliche Abhandlung zu Depressionsfaktor bei Kindern.
Das ist das Fazit von Vivianes wissenschaftlicher Abhandlung.
Ja, aber es sind doch die Eltern. Ja, ja, natürlich werden die auch beeinflusst, aber ich glaube, diesen Punkt, den kann man ja auch schon bei Kindern beobachten, die halt nicht Zugang zu sozialen Medien haben und so. Ne? Dass von wem soll es denn kommen?
Ja.
Vom direkten Umfeld. Woher denn sonst?
Und ich glaube, um vielleicht mal so ein bisschen den Bogen zum nächsten Thema zu kriegen, eine mindestens soziale Auffälligkeit von diesem Konstrukt Social Media versus Eltern versus, muss ich mal sagen, externe Multiplikatoren sind, und das finde ich wirklich jedes Jahr wieder aufs Neue total seltsam, Adventskalender, die August, September gelauncht werden.
Ja.
Wo ich sagen muss, da ist in der Rolf-Zukowski-Jahresuhr auch irgendwas schiefgelaufen. Ne? Punkt 1. Punkt 2, es ekelt mich an, Marken und Influencer, ich weiß, wir wollen alle Geld verdienen, bla, bla, trotzdem, es gibt Grenzen, ja. Adventskalender auf den Markt schmeißen mit China-Ware drin und die verkloppen für 120 Euro an Junge Lück.
Ja.
So. Und das Tragische ist, dass Junge Lück das kaufen. Ja, innerhalb von einer Stunde sind die weg.
Ich übersetze kurz auf Deutsch. Junge Lück, Kölsch für junge Leute.
Gern geschehen. Richtig.
Ja.
So, und das macht mich nervös, weil ich zum einen mir denke, okay, also mein Adventskalender hat da aber am 1. Dezember gehangen und mein Adventskalender hat original, ich lüge nicht, Bildchen enthalten.
Ja, ja. Bildchen.
Maximal Billo-Schokolade.
Oh, hier von Koppenrad. Nicht von den Torten-Koppenrad, sondern Koppenrad-Verlag.
Ja.
Die hatten nämlich immer die schönsten
Bildchen.
Product Placement an dieser Stelle. Die haben wir nicht. Quatsch, kein Product Placement. Wäre schön, aber Koppenrad, die hatten immer die schönsten Weihnachtskalender, Adventskalender mit Glitzer und so schönen Motiven und dann Bildchen aufgemacht. Also ich war auch so ein Haushalt. Bei mir gab es, maximal zweimal in meinem Kinderleben, ein Schokokalender.
Ja, meine ich ja.
Und der war dann aber auch sehr hübsch. Da gab es nicht von hier Ferrero Kinder, so einen Schrott.
Ja, aber ich
richtig bin hübsch, Adventskalender.
Ich bin da fast vor Aufregung die Treppe runtergeflogen, nur weil ich das Bild mir angucken wollte, ja, ohne Rutschsocken.
Und es war auch immer so schön, weißt du, so morgens früh vor der Schule oder vorm Kindergarten. Meine Mutter
es riecht nach Mandarinchen.
Nach einem Kerzchen angezündet. Bei uns lief immer klassische Musik.
Ja,
und dann war ja schon dunkel morgens.
Richtig, ne? Schlimm.
Sehr dann früh. Dieses Bild aufmachen und wehe, die Tür ist abgerissen.
Boah,
und
wehe, ich habe versehentlich das falsche
abgewetzt war.
Ja, versehentlich das falsche Türchen aufgemacht, habe ich mit Tesa wieder zusammengeklebt. Das ist übrigens auch wirklich ein Nachteil, wenn man das zweite oder dritte Kind ist. Man kriegt einfach so viel abgewetzte Scheiße von der Schwester oder vom Bruder.
Ja, das tut mir leid. Ich bin Einzelkind, ich kenne das nicht.
Ja, also da an der Stelle mal Mitleid geht raus.
Nee, ich hoffe wirklich, dass also insbesondere bei unserer Tochter, die ist ja schon ein bisschen älter, die ist gerade in die Schule gekommen, dass diese Phase, wo die Zugang zu Medien bekommt, wo sie komische Leute sieht, Influencer-Leute, die mir auch alle nicht bekannt sind, die kriege ich ja nur aus unserer Peripherie irgendwie von anderen Kindern, die so 11, 12, 13 jetzt sind mit, dass sie, ich kann damit nichts anfangen, leider Gottes, und dass sie auch diese ganzen Produktkalender nicht haben möchte.
Du musst dir das mal reinziehen, da ist teilweise ist das, wie gesagt, Billo-China-Temu-Ware oder es sind so Produktsamples von Marken, die sich ja nie in einer bestimmten Größe leisten könnten. Das heißt, du hast dann so ein Dior Lip Oil und ich weiß nicht, was da drin
ist. Ja, diese ganzen Luxuslabel machen das ja auch.
Luxuslabel-Marken. Und dann ist das wirklich, mich macht das fertig, dass ein Kind, ne, und ich habe wirklich, als ich ganz klein war, Taschengeld bekommen im Promillebereich, ne? Und irgendwann habe ich dann halt durch Kirschenverkaufen an der Straße, Zeitungsaustragen ist wirklich kein Spaß, ne? Das Ganze erhöht auf X Mark.
Mhm. Ja? Mark damals so. Noch, ja. Ich hatte meine Mark, mein Taschengeld übrigens in so einem kleinen Portemonnaie mit Perlen drauf, die man beim Entchenangeln gewinnen konnte auf der Kirmes.
So nämlich, ne? Mhm. Und wenn ich dann allein schon drüber nachdenke, wie kommen die an so viel Geld? Wie kommen die an 120 Euro für einen Adventskalender?
Ja, gar nicht. Die machen hier räuberische Erpressung bei ihren Eltern.
Ja, offensichtlich.
Ist so.
So viel Wiese hätten wir gar nicht, die ich hätte mähen können.
Bis nichts mehr da ist. Auf 0 Millimeter runter.
Wirklich? Danach ist Beton. Also das ist mir absolut unverständlich und das...
Was du unterschätzt, ist der soziale Druck, der, glaube ich, in der heutigen Zeit noch krasser ist als bei uns früher. Bei uns war es, wenn eine Fehlerschuhe, ein Fishbone-Rucksack und
ein Eastpack am Hintern hängen hattest.
Ein Eastpack und eine 60 anhattest. Heute brauchst du, hast du auch schon einen Adventskalender von
Stella?
Baby gibt's ja gar nicht mehr, aber wie heißen die jetzt alle?
Doch, Baby gibt es, aber die macht sowas jetzt nicht mehr.
Nein. Bei der gibt's ein Jutebeutelchen mit Mandarinen drin als Adventskalender, aber der verkauft sich nicht so gut.
Aber nicht von Edeka.
Nein, nicht von Edeka. So, das machen wir nicht, sowas Böses.
Das ist, glaube ich,
ein riesengroßes Problem. Und dann willst du ja auch, du bist dann immer als Eltern so auch auf einer schmalen Grat, ne?
Zwickmühle.
Bin ich jetzt pädagogisch korrekt und sage, es ist Bullshit, wir ziehen das jetzt durch? Oder läuft mein Kind dann Gefahr, je nachdem, was für ein Umfeld du da bist, ja, halt ausgeschlossen zu werden oder gemobbt zu werden. Also ich finde es schon krass genug, dass man sich über sowas Gedanken machen muss.
Ich finde es total krass. Also ich finde es auch krass, dass es das im September gibt. Für mich funktioniert
das
auch nicht.
Aber guck mal, bei der Aldi gibt es auch schon Lebkuchen. Das aber auch schon seit 3 Wochen.
Mich macht das alles irgendwie verrückt. Also ich verstehe das alles nicht.
Ja.
So, genauso wenig verstehe ich, warum ich möchte dir von einer Anekdote erzählen und deine Meinung dazu hören.
Ich bin gespannt, hau auf.
Es gab eine Hotelkette jetzt, die ist auch wieder mit, keine Ahnung, 7 Influencers auf die Wiesen gegangen. Ja,
mei.
Genau, so. Und da haben die sie immer krachen lassen im Käferzelt. Man hat es jetzt in der letzten Woche auch ungefähr 8 Trilliarden Mal gesehen, wie die dann ihr Backhandle essen und für 8.000 Euro sich eine Brezel holen. Ne? Haben wir jetzt alle gesehen. Und am nächsten Tag wachen die auf und haben Augenringe und sind fertig. So, und jetzt ist es ja so, klar, vielleicht kennt der Besitzer der Hotelkette jemanden, den Herrn Käfer, so, und hat das im Sinns bekommen, ne? Aber an sich muss man sich doch mal die Frage stellen im Marketing. Wie viel geben wir aus um da 7 Influencer hinzukarren? Wie viel kommt zurück? So. Und ich möchte die These aufstellen. Und ja, vielleicht, wie gesagt, ist das so ein Deal zwischen den Managements und der Hotelkette, bla bla. Aber sollte sich eine Hotelkette, die ja eh die ganze Zeit rumheulen, es geht ihnen schlecht. Mhm. Ja. Genauso übrigens wie Gastronomen, die jetzt trotz gesunkener Mehrwertsteuer, ja, egal, die Preise lassen, könnte ich mich wahnsinnig drüber aufregen. Naja, auf jeden Fall, die sollten sich doch vielleicht mal die Frage stellen, kommen deswegen mehr Leute in meine Hotelkette?
Natürlich, das ist ja die Logik, die dann die beratende Agentur verkauft
hat. Ich weiß, das ergibt aber keinen Sinn.
Also wir machen eine Kooperation mit den Influencern und wir gehen alle zu Wiesen und dann machen die da Stories und Postings. Und wenn die Zielgruppen von denen das sehen, dann buchen die alle bei euch ein Zimmer.
Das ist
das kleine Marketing einmal eins. Anno 2010.
Ja, wirklich. Das muss bestraft werden. Und das Schlimme ist ja, das eine ist, dass Agenturen sowas vorschlagen. Das nächste ist, dass es Marketingmenschen auf Corporate-Seite, dass die das einfach so fressen.
Ja, aber vielleicht sind es halt ja dann auch irgendwie im Hotel-Marketing dann die Mädels und die Jungs, die sagen, wir haben das aber in dem Podcast von gehört, dass man das so machen kann mit den Influencern. Und genau so machen wir das auch. Ja, und daran wird auch nicht gerüttelt.
Die erzählen das schon seit 10 Jahren ihrem Chef.
Ja, das fuckt mich ja so ab. Das ist eine Mechanik von vor über 10 Jahren noch, ja, die ja auch damals, muss man sagen, definitiv funktioniert haben könnte, hätten wir es messen können.
Richtig.
So, heute kann man das messen, aber die Mechanik ist
heute
abgelutscht.
Heute juckt's keinen mehr.
Nein, aber auch vor allem, ich meine, das Oktoberfest ist ja nur die Kulisse. Dann muss man sich doch wirklich die Frage stellen, geben wir dieses Geld aus? Weil das, also nur weil gerade Oktoberfestsaison ist und sich alle möglichen Karnevalsverkleidungslädchen dranhängen und hier auch in Köln Oktoberfest ist, müssen wir das jetzt unbedingt mitnehmen in unserer Vermarktung und oder in Lead-Generierung, Sales-Aktivitäten? Oder nimmt man nicht lieber diese Riesenkohle, die man wahrscheinlich gezahlt hat, um diese Influencer in einen Kontext zu setzen, der mehr mit dem Hotel zu tun hat?
Richtig.
Und höchstwahrscheinlich auch mehr von dem verspricht, was man sich erhofft. Ist die Buchung eines Hotelzimmers durch die Zielgruppe jener Influencer ein gutes Ziel?
Man hat noch nicht mal das Hotel gesehen bei den Leuten.
Ach, ja, aber es ist dann auch, aber da sind wir wieder an dem Punkt, dass im Marketing Leute arbeiten, die sagen, geil, ich habe jetzt Budget und ich wollte immer schon mal mit dem Influencer zusammenarbeiten.
Ich wollte immer
schon mal einen Dirndl tragen und ich wollte immer schon mal so ein Influencer-Event machen. Auf
von Giacomo.
Jetzt kann ich's. Ja, ich habe nämlich das auch im Podcast vom
OMR gehört.
OMR-Podcast gehört.
Ja. 100%. Und ich möchte an der Stelle sagen, auch wenn alle Influencer sich jetzt wie immer die Welt so machen, wie sie ihnen gefällt, ne, man trägt eine Dirndlbluse darunter. Ob die das schön finden oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man muss nicht zwanghaft jede Tradition durch den Dreck ziehen.
Ja, und seine Möpse raushängen
lassen.
Ja? Ich möchte da jetzt auch gar nicht so gemein sein. Ich weiß, dass die Orga von so einem Ding ein Wahnsinnsaufwand ist.
Gigantisch.
Das ist viel Arbeit. Was mich immer nur daran stört, und deswegen habe ich da auch gerade so hämisch und garstig drüber geredet, die allerwenigsten Menschen im Marketing rechnen Business Cases. Die sind nicht in der Lage, ordentlich auszurechnen, ja, was kostet mich, was bringt es mir?
Dreisatz ist das eigentlich.
das kleine Einmaleins. Und da stört mich daran, dass unfassbar viel Geld für solche Maßnahmen in die Hand genommen wird. Ob das jetzt so ein Influencer-Event ist oder irgend so eine Nonsens-Kampagne, dann werden die wieder eingereicht bei irgendwelchen Awards, dann wird sich dafür gefallen. Und dann fragst du dich, jetzt drehen wir uns schon die ganze Zeit im Kreis. Wie hat jetzt das mehr Wert, also vor allem wertstiftend, auf die Unternehmensziele eingezahlt? Wie profitiert jetzt das Unternehmen davon? Haben wir, also ich weiß, es ist, ich wehre mich auch dagegen, blöd zu sagen, nee, das ist unfair, man kann nicht immer sagen Social Media und dann wie viel mehr haben wir denn jetzt verkauft? Diese Logik ist natürlich auch zu einfach.
Richtig.
Aber man kann sie nicht komplett ausschalten, die Logik.
Ja, man Marketing, muss ja sonst einen Gegenwert setzen. Ne?
Ja.
Du kannst ja auch sagen, das ist ein Reichweitenvehikel. Aber dann musst du dir halt trotzdem am Ende des Tages Gedanken machen, inwiefern trägt es zum Geschäft bei?
Ja, oder worauf zahlt jetzt diese Reichweite ein? Ist der Zweck
Zweck, dass wir unsere Marke bekannter machen, dass wir ein neues Produkt bekannter machen, dass wir ein Produkt umbenannt haben und dieser neue Name bekannter gemacht werden muss, dann sind das ja alles legitime Maßnahmen. Aber diese Gedanken machen sich ganz viele nicht. Und dann treffen manche so einen Zufallstreffer und sagen, oh, witzig, witzig, haben wir genau das erreicht.
Ja, das funktioniert, lass nochmal machen.
Vor anderthalb Jahren gesagt haben, geil. Aber in den allermeisten Fällen passiert das nicht.
Und die Lernkurve ist wirklich in dieser Branche, die geht gegen null. Ja. Also das finde ich so erstaunlich. Also
ja, die machen immer das Gleiche wieder.
Ja, und wir
und das erstaunt mich so, als würde da niemand lernen. Und dann wahrscheinlich, wenn dann mal einer fragt, ja, und was hat das jetzt gebracht?
Ja, macht man eine Null dran im Reporting.
Dann heißt es nämlich, oh, Boomer, oh, alter weißer Mann, er hat gar keine Ahnung von Marketing, von Marke, gar keine Ahnung von Gen Z. Was fragst du nach Geld? Ja, das hat jetzt voll viel in unsere Markenwerte eingezahlt. Ja, okay. Und mit so Leuten arbeitest du dann?
Es ist einfach tragisch. Und vielleicht mal der Appell an der Stelle, nicht immer rumzuheulen, dass man zu wenig Budget hat, sondern sich mal die Frage zu stellen, wie man dieses Budget am effektivsten und im besten Fall auch effizient einsetzen kann. Das würde doch mal eine neue Komponente da reinbringen, wie ich finde.
Aber das ist zu kompliziert.
Ebenfalls kompliziert. Jetzt du.
Reden wir über uns. Ist jetzt der Zeitpunkt
gekommen? Jetzt kommen wir zum Kern.
Zum Kern. Freunde Edison. Ja, also diejenigen, die uns zuhören, irgendwie so ein bisschen Ahnung von der Marketing-Bubble haben, haben vielleicht mitbekommen, es ist ein bisschen unruhig geworden in den letzten Monaten. Ja, also es wird ja schon viel und lange Zeit darüber geredet, dass ja KI das komplette Marketing abschafft. Da ist schon viel Unruhe. Ja, man ist sehr, sehr, sehr nervös. Zu Recht, muss ich an dieser Stelle sagen. Da werden im Moment ganz viele, sagen wir mal, Produktportfolios ersetzt in Agenturen durch KI. Und das haben Unternehmen auch schon gemerkt. Das macht was mit den Tagessätzen, das macht was mit der personellen Belegung von Teams, das macht was generell mit Festanstellungen in Agenturen, aber das ist nicht der einzige Punkt. Schon lange steht unsere Branche, ich sage jetzt mal unsere Branche, obwohl wir eigentlich eher so nebenher laufen. Wir sind ja eher so um Agenturen drumherum, so nach dem Motto in Ulm, um.
Ja, schade, nicht ganz hingekriegt.
Nee, aber so ist es ja bei uns auch. Du hast ja im Gegensatz zu mir dann länger nochmal in einer Agentur gearbeitet. Ich habe das von vornherein gemieden, weil ich irgendwie gewusst habe, das ist nicht mein Turf, das ist nichts für mich. Aber nichtsdestotrotz, man ist ganz gut vernetzt und verbunden in der Branche, man kriegt viel mit. Und so war es dann auch irgendwie nur eine Frage der Zeit, wo dann wirklich auch die Diskussion rund um Ethik, Werte, Normen und Haltung, Moral in dieser Branche an das Tageslicht kommt. Und man muss einfach sagen, das Agenturwesen oder die Kreativbranche kommt aus einem Zeitalter, das war wirklich Rock'n'Roll. Das war auch alles politisch nicht korrekt, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Auch, ne, es waren viele Männer in Machtpositionen involviert. Das hat sich mittlerweile schon gedreht. Aber ich finde, diese Branche hat so ein Stigma, die ist befleckt.
Ja, auf jeden
Und man
Fall.
Guckt sehr genau drauf, weil, wie ich finde, heute auch immer noch Akteure da unterwegs sind, auch gehypt sind, von denen wir beide sagen, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so gerechtfertigt ist.
Richtig.
Hängt aber auch damit zusammen, dass bei großen Konzernen und Marken immer noch diejenigen sitzen, welche mit diesem alten Agenturbusiness groß geworden sind, die davon sehr profitiert haben, sich mit, ich weiß es nicht, Ogilvy und Jungformat und weiß ich nicht, wer noch alles, Scholz und Friends und Saatchi zu schmücken und mit denen zu feiern und mit denen zu muggeln und zu fuckeln. Alles schön und gut, aber jetzt haben wir eine neue Generation von Agenturen. Aber wir merken, wir bleiben bei den alten Themen. Wir reden immer noch über Macht und über Party und über dieses und jenes und was alles schiefläuft. Wir reden auch über Menschen, wie haben wir ja auch schon mal in einem Podcast gemacht, wie Amir Kassai. Und das löst dann immer große Zerwürfnisse aus in der Branche, wenn man darüber redet, weil die einen sagen, boah, bist du mutig.
Lager 1 und Lager 2.
Was?
Ja, Lager 1 und Lager 2.
Ja. Würde ich mich nie trauen. Und die anderen sagen, du hast ja gar keine Ahnung. Ja, also komm du mir mal nach Hause, wo ich sage, nee, danke, brauche ich jetzt nicht. Das ist ein
ich muss sagen, ich bin heute mehr als je zuvor dankbar, dass ich nicht mehr in diesem Umfeld arbeiten muss.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, es gibt ja auch, wie so häufig im Leben, da auch nicht nur 0 oder 1. Ne? Also nee. Es gibt jetzt nicht nur die Agenturen, wo jeder jeden anfasst in unadäquaten Situationen, und es gibt die, bei denen nie was passiert. Weil ich glaube, diese Annahme führt uns genau auch hier wieder, in dieses Denken in Extremen, ne?
Ja.
In eine schwierige Situation. Weil wir damit bestimmte Agenturen zu 100% abstrafen, gedanklich, und sie in eine ganz fiese Ecke stellen, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite anderen Agenturen, vielleicht ein Stück weit jüngeren Agenturen, eine Fallhöhe geben, ja, die man gar nicht einhalten kann. Mhm. So. Und das macht uns, glaube ich, frustriert und unglücklich, um nochmal zu der Frage zu kommen, warum sind wir eigentlich alle so schlecht gelaunt in diesem Land? Und ein anderer Aspekt ist, glaube ich, wirklich auch da, dass wir einfach immer mit Hysterie,
ja,
auf etwas reagieren.
Ja.
Und das soll nicht im Ansatz, nur damit ich jetzt keine bösen Nachrichten danach wieder bekomme, ja, irgendwas bagatellisieren. So. Es geht aber darum, dass wir versuchen zu differenzieren zwischen der Sache an sich und unseren Gefühlen. So. Ich weiß, es ist schwierig, ja? So. Aber das hilft. Ja, so. Und das ist
das eine
abhandengekommen.
Ist, nee, musst du sagen, das eine ist Realität, das andere ist echt, nur in deinem echt. Kopf.
Subjektivität.
So. Ja.
So. Und ja, wir sind dann halt ganz schnell, und ich meine, das fühlt sich sicherlich auch nicht schön an, so, da kann man sich ja auch jetzt nicht von frei machen, das ist ja menschlich, befangen und involviert in einer Art, die ungesund ist.
Yep.
Das ist wirklich dann existenziell, wenn wir dann.
Weil wir uns dann aber auch. Wir wollen uns ja aber auch involvieren. Und das führt mich zu einem Punkt, über den habe ich wirklich in den letzten Tagen und Wochen viel nachgedacht. Ich finde, unsere Branche, ja, wenn wir mal jetzt sagen, wir gehören zu diesem Marketing-Ding, wo ich uns irgendwie eigentlich auch nur mit einem Bein drin sehe, ne? Diese Branche versammelt eine große Anzahl von Menschen, die sich bestimmte Persönlichkeitsstrukturen und Merkmale teilen. Ich finde, wie meine Oma hat immer gesagt hat, du hast da einen bestimmten Schlag von Leuten drin.
Ja.
Und das sind im allermeisten Fall Menschen, die dieses große Bedürfnis haben, anerkannt und gesehen zu werden. Für ihren großen Geist, für ihre Kreativität, für ihre Leistungen. Und ich finde, du hast in der Marketingbranche eine auffällige Häufung dieser Menschen. Und dann gibt es halt die Menschen, die können damit umgehen, die können das differenzieren und in Leistung umsetzen. Und dann gibt es, finde ich, die Menschen, die können damit nicht umgehen. Die sind auch teilweise noch oder wieder oder wie auch immer so ein bisschen fragil. Ja, also es gibt ja dieses ketzerische Wort Snowflakes. Da muss ich leider sagen, auch wenn man das Wort nicht mehr benutzen soll, eine auffällige Häufung von Snowflakes in dieser Branche. Ja, ich glaube, man kann es auch gar nicht so richtig auf eine bestimmte Generation beziehen, aber doch. Aber es tut mir leid, dass ich das sagen muss, ja. Aber ich habe wirklich den Eindruck, gerade die Menschen, die frisch und neu in diese Branche kommen, die sind durch gesellschaftlichen Diskurs, durch soziale Medien, durch wirtschaftspolitische, weltpolitische Unwägbarkeiten, Unsicherheiten unglaublich verwirrt und fragil. Damit möchte ich nicht deren Gefühlsleben aberkennen, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass es da wahnsinnig an Resilienz fehlt, häufig.
Und auch ganz
den Menschen
persönlich
gut tut. Weil auch persönlich genommen wird.
Ja.
Und das in Kombination mit diesem Drang nach gesehen werden wollen und anerkannt werden und die oder derjenige sein, der das Rad neu erfunden hat, Marketing, das ist total ungesund. Und ich glaube, es wird der Mensch sein, der diese Branche kaputt macht. Es wird nicht die KI sein.
Nee.
Das wird nicht die KI sein.
Das glaube ich auch. Und was mich daran vor allen Dingen so frustriert ist, wir beschäftigen uns dann so viel mit der Gefühlsseite,
ja,
dass wir im Objekt nicht weiterkommen.
Null.
Also wir haben dann immer diese Hysterie-Schleife, sage ich jetzt mal, ne, oder den Peak. Und danach kracht das ja runter. weil das ja gar keiner hochhalten kann, weil das bedarf ja auch ganz viel Energie, ne? Ja. Immer da reinzugehen, sich immer wieder aufzureiben an einem bestimmten Sachverhalt und sich gegen Leute zu stellen. Ganz ehrlich,
ich glaube, es ist auch wirklich ein Mangel an Aktivitäten, an Gehirnaktivitäten im Sinne von anderen Aktivitäten im Kopf. Wie kann man sich in manche Dinge so verbeißen? Wie kann man sich so viel mit einer Sache teilweise beschäftigen, die einen selber nicht betrifft, zu der man auch nichts Produktives beiträgt? Und ich bin dann ja immer so ein alter weißer Mann, sag, vielleicht geh doch einfach mal, frag doch mal an so einer Großbaustelle, ob du mal eine Woche mitmachen kannst. Ich glaube, nach dieser Woche hast du ganz viele deiner komischen Gedanken geordnet, du bist nicht mehr so verwirrt und kannst vielleicht das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden lernen. Einfach mal auf den Bau oder auf den Acker gehen.
Wenn wir als Kinder überdreht sind, wir waren bei unseren Großeltern, hat meine Oma gesagt, Jon Spille in der Jade.
Ja, richtig. Ne?
So. Und nein, das löst ganz sicher nicht jedes Problem.
Auch nicht die großen Weltprobleme, auch nicht strukturelle Probleme.
Aber es tut uns trotzdem, glaube ich, manchmal ganz gut im eigenen Interesse.
Yep.
Und vor allen Dingen, wie gesagt, finde ich, dieses Differenzieren können, das geht uns gerade komplett ab. Und dadurch bleiben wir in der Sache komplett im Stillstand.
Ja. Ne?
Weil jetzt gerade in der Causa, die wir ja letztendlich alle im Kopf haben, da würde es ja dann eher darum gehen, sich mal Gedanken zu machen, was können wir strukturell tun, ne, damit bestimmte Dinge nicht immer wieder passieren.
Mhm. So.
Und da sind wir ja keinen Schritt weitergekommen.
Ja, oder sich auch mal die Frage zu stellen, sind das wirklich strukturelle Probleme oder sind das nicht einfach menschliche Probleme,
die in
Strukturen auftauchen? Weil bestimmte Sachen, wie Menschen miteinander umgehen, die passieren ja nicht nur im Arbeitskontext, die passieren ja im Privaten auch. Aber da kriegt sie halt keiner mit, nicht weil man nicht drüber redet, sondern weil es
im kleineren Kreis bleibt.
Ja, und es ja auch gar keinen Anlass gibt, das an die große Glocke zu hängen. Es interessiert sich auch niemand dafür. Sobald es aber in einen unternehmerischen Kontext kommt, der auch eine gewisse mediale Präsenz hat, ist das natürlich interessant.
Ja.
Und das ist halt, und wie viele Menschen sich dann damit beschäftigen, wie viel Zeit und Energie dafür drauf geht, das finde ich schon beachtlich. Und ich glaube, das trägt nicht dazu bei, dass sich die Marketing- oder Kreativbranche so mit sich selbst beschäftigt, dass es wertschöpfend und wertstiftend ist und dafür sorgt, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und sie wirklich noch eine signifikante, wichtige Rolle im unternehmerischen oder wirtschaftlichen Kontext spielen.
Ja, und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit einer Entwicklung zu tun. Wir reden sehr viel, aber tun sehr wenig.
Mhm, so. Richtig.
Und das hat zum einen, glaube ich, entspricht das nicht unserer Natur.
Aber auch, weil das eine mit dem anderen verwechselt wird. Viele Menschen glauben, genau, je mehr man darüber redet, desto mehr manifestiert sich das auch in der Realität, was ja Quatsch ist.
Das ist nicht so.
Nee.
Genau. Deswegen meine ich ja eben, es passiert nichts in der Sache, obwohl wir die ganze Zeit reden.
Mhm.
So. Und das ist zum Unglücklichsein verdammt, weil wir ja dann das Gefühl haben, wir haben ganz viel rein investiert,
ja,
ne, an Energie und Ressourcen, ohne ein Ergebnis zu sehen.
Genau.
Und das kann nur unglücklich machen. Und ich glaube, wir stellen uns an der einen oder anderen Stelle zu selten die Frage, was ist überhaupt in dem Bereich des Beeinflussbaren für mich?
Mhm. Ne?
Also weil, wenn man sich überlegt, was macht einen glücklich, dann ist das immer Aktion, Reaktion. So zu sehen, ich mache etwas und kann damit etwas ändern, bewirken.
Bewirken, Selbstwirksamkeit nennt man das.
Genau,
ne?
So. Und das Schöne ist ja, und das wertschätzen wir irgendwie gefühlt auch nicht, dass wir das mittlerweile an schon sehr vielen Stellen können. Ne? Das war ja nicht immer der Fall. Das heißt, wenn uns irgendwas nicht passt, können wir gehen. So. Wie gesagt, ist bestimmt noch nicht in jeder Ausprägung so, aber im Vergleich jetzt noch zu vor 100 Jahren sind wir ja an einem ganz anderen Punkt.
Ja.
Ne? Und ich glaube, wir nehmen das so als selbstverständlich hin. Dabei ist da vielleicht der Haupthebel zum Glücklichsein, dass wir einfach merken können, it's on me. Es ist an mir zu entscheiden, möchte ich gehen, möchte ich bleiben, passt das zu meinen Wertevorstellungen oder nicht? Das können wir ja entscheiden. Das zwingt einen ja Gott sei Dank, zumindest in den meisten Fällen, niemand da zu bleiben.
Genau, genau.
Das ist schon mal ein super Ergebnis.
Also ich meine, ich habe das damals, als ich unseren gemeinsamen Arbeitgeber verlassen habe, war das genau das, dass ich gesagt habe, ich merke, das tut mir nicht gut, ich kann aber das nicht ändern.
So, jetzt kann ich mich entscheiden, bleib ich? Und das nicht ändern können, das ist kein Politikum, ja, sondern man arbeitet mit Menschen zusammen. Manche Menschen haben Eigenschaften, die nur mal null viben mit den eigenen. Die einen sind resilienter, die können das ab, und die anderen waren halt wie ich damals, die dann nicht mit klargekommen ist. Aber das lag an mir. Man kann natürlich von außen gucken irgendwie und sagen, boah, ja, nee, ist irgendwie kein angenehmer Zeitgenosse oder so. Aber es gab ja offensichtlich Menschen, die damit überhaupt gar kein Problem hatten, Frauen als auch Männer. Ich hatte damit ein Problem, genau. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, bleib ich und rege ich mich jetzt die nächsten anderthalb Jahre auch noch drüber auf und fuck mich ab und versuche mir irgendwie hier Allianzen zu schmieden, die das genauso finden wie ich, und alle reinzuziehen in mein Elend. Ja, das ist ja der Punkt, dass ich irgendwann selber gemerkt habe, ich fange an, die Leute in mein Elend reinziehen zu wollen. Und dann ist mir das irgendwann bewusst geworden und gesagt, scheiße, was machst du hier gerade eigentlich?
Ja, wenn man halt Personen sucht, mit denen man sich identifizieren kann, weil sie das Gleiche empfinden.
Genau,
das ist ja auch menschlich.
Aber das ist mein Thema. Mein Thema. Ich muss hier jetzt handeln. Ich ändere die Menschen doch nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Also gehe ich.
Ja, plus.
Und das habe ich dann halt eben auch gemacht. Und
ja.
Und es hat mich so glücklich gemacht.
Ja,
es hat mich so glücklich gemacht, aufzuhören, darüber zu reden und zu wüten und zu schimpfen,
sich zu wälzen,
sondern einfach mal zu machen.
Ja, ja. Das meine ich. Es gibt einem ja auch Autarkheit, ne? Also das Gefühl,
Selbstbestimmtheit.
Ja. Man kann etwas ändern. Und ich glaube, das in Kombination mit, dass wir häufig in Schwarz- und Weiß-Welten leben, im Sinne von, es gibt schlechte Unternehmen, das ist mein Punkt von eben, und sehr gute Unternehmen. Und wenn ich bei einem sehr guten Unternehmen angestellt bin, dann gehe ich davon aus, da gibt es keinerlei Probleme. Das ist dann wirklich ein durchweg gutes Unternehmen. Und das kann nicht sein, weil da Menschen arbeiten.
Ja, eben.
Das ist
überall
nicht möglich.
Es wird überall Fehler geben. Es gibt immer überall Ecken, die mal abbrechen.
Ja,
das,
oder
das
auch
passiert.
Personen, mit denen man halt eben nicht vibet, weil man aus ganz unterschiedlichen Milieus, Arealen, unterschiedlichen Prägungen kommt. Ne?
Genau.
Das ist also das, was ja eigentlich der Appell ist, ne? Accept it or leave.
Mhm.
So. Und ich bin jetzt auch nicht die Beste im Accepten, ne? Also gibt es bestimmt noch Optimierungspotenzial. Nur habe ich mittlerweile gelernt, dann jon. Dann geh. Ne?
Genau.
Weil du bist einfach nicht der Charakter, der sich dann sehr, sehr gut einfach sagen kann, ja, komm.
So, und wir reden ja jetzt über Fälle oder über Dinge, wo man sagt, ich fühle es nicht. Es geht jetzt nicht um Sachen, wo es wirklich problematisch wird.
Richtig,
ne? Wo,
großer Unterschied, ja.
Wo eindeutig
schlimme Verfehlungen stattgefunden haben.
Genau, Grenzen verletzt werden, wo es ins Strafrechtliche reingeht. Da ist natürlich nicht die Devise, entweder deal with it oder leave.
Ja.
Da muss man schon alles, was man, ne, wo man sagt, okay, ich kann darauf einwirken, ich kann irgendwie andere mit reinholen im Sinne von außen, die sich damit auskennen, um diese Situation zu beheben, weil ich wirklich sehe, wir sind hier in einem Bereich, der ist schwer problematisch, der ist vielleicht auch sogar strafrechtlich relevant. Dann natürlich nicht. Dann ist es nicht gut, seine Fresse zu halten. Aber auch da steht es jedem frei.
Nee, aber ich bin eh nicht fürs Fresse halten. Ich bin nicht fürs Fresse halten. Ich bin schon dafür, dass man ja seinen Punkt machen muss.
Absolut.
Ne? Weil nur Sprechen kann geholfen werden. Und dass man vor allen Dingen auch für sich eintritt. Und dann muss man halt nur entscheiden, bringt es etwas, mich jetzt immer wieder kassettenartig mit dem Thema zu beschäftigen und da Energie rein zu investieren? Oder habe ich meinen Standpunkt jetzt klar gemacht und alles reingeben, was ich reingeben konnte? Jetzt muss ich es nur auch gut sein lassen. Im eigenen Interesse. Nicht im Interesse anderer, sondern vor allen Dingen im eigenen. Und diesen Punkt, den kriegen wir häufig nicht.
Nee, da wird sich sehr lange in der einen und derselben Sache gesuhlt. Ja, auch da wieder der Wunsch, anerkannt und gesehen zu werden mit seinen Themen, die man hat, und möglichst viele hinter sich zu bringen.
Ja.
Ne, weil man, und da muss ich sagen, ich kenne das von mir selber, weil man manchmal den Verdacht hat, ich könnte wohl vielleicht doch nicht so ganz richtig liegen. Aber jetzt habe ich mich schon so reingesteigert, jetzt habe ich schon so viel drüber geredet mit anderen Leuten.
Jetzt komme ich nicht mehr weg.
Ich kann nicht mehr zurück. Jetzt ist der einzige Weg, der mir offen bleibt, nach vorne und noch weiter zu machen. Und das ist ja das, was viele nicht verstehen, wie befreiend es sein kann zu sagen, ich glaube, ich habe Scheiße gelabert. Ich glaube, ich habe mich komplett verirrt auf diesem Weg. Ich glaube, ich habe es komplett
übertrieben und ich muss mich dafür entschuldigen. Und ich habe auch eine Phase gehabt, da war ich so. Und dann aber wirklich erstens zu dieser Erkenntnis zu kommen, okay, das war zu krass und ich habe anderen damit Unrecht getan und ich habe andere verletzt. Und dann die Größe zu haben, sich zu entschuldigen. Und wenn man das mal gemacht hat, wenn man diese Erfahrung mal gemacht hat, zu sagen, ich kann von meinem Standpunkt A runter, keiner hält mich da. Wenn ich merke, ich bin falsch, ich muss nicht dort bleiben. Und Punkt B, man kann sich entschuldigen, ohne dass die Welt zusammenbricht.
Ja, ohne dass man das Gesicht verliert.
Genau, ne? Genau. Ja. Und das ist eine Erfahrung, die wünsche ich eigentlich ganz vielen Menschen, weil die befreiend ist ohne Ende.
Genau, und zwar, das hat ja auch wieder viel mit dem Punkt so Fehlerkultur zu tun, ne? Und wie gehen wir damit um, wenn jemand sagt, boah, ich habe mich hier irgendwie verzettelt, Leute, so war der falsche Weg, ne? Dann gibt es ja immer, also das finde ich wirklich auch, ich empfinde ja eh unsere gesellschaftliche Entwicklung einfach als total spannend, wenn man jetzt nicht Teil davon wäre, ne?
Ja.
Weil das ist ja alles wie so ein Sozialexperiment. Und jetzt hat ja ein sehr bekannter Werbekopf vor einigen Monaten mittlerweile schon ein Buch publiziert. Das wurde dann auch wieder bei LinkedIn ganz viel besprochen. Und dann war der halt auf PR-Reise, in Anführungszeichen. Ach so.
Hier, Jean-Rémy von Matt. Können wir ja sagen.
Dann,
er hat Jung von Matt, der hat ein Buch veröffentlicht über sein Leben. Das einzige Buch, das von vorne bis hinten immer schlechter wird oder irgendwie so.
War auf jeden Fall ein ganz lustiger Titel.
Ja.
Naja, und dann ist er halt durch alle möglichen Medien gejuckelt. Und dann saß der plötzlich bei Nios.
So. Beim Julian.
Beim Julian, ne? So. Und das ist ja durchaus ein Medium, was polarisiert.
Mhm.
So. Und nennen wir es mal so. Und dann hat er Gegenwind bekommen, ne? Weil in vielerlei Köpfe, da sind wir wieder beim Thema Lager, passt das eine nicht zum anderen. Passt.
Genau.
Schwarz nicht zu weiß.
Also die Galionsfigur des Marketings, des deutschen Marketings, darf doch nicht bei den rechtsextremen News sitzen.
Genau.
Also das ist ja, so werden sie ja gelabelt.
Mhm.
Das geht ja nicht.
Genau. Ja? So, und dann hat er gemerkt, ah, okay, kommt doch ein bisschen mehr Gegenwind als gedacht. Dann lass mich doch einfach sagen, das ist jetzt meine Unterstellung, ja, das muss nicht der Realität entsprechen.
Mutmaßlich.
Mutmaßlich, richtig. Ja. Um uns da auf juristisch ganz sauberem Terrain zu befinden.
Ja,
hör mal, ich wurde da einfach reingesetzt. Ne? Ich, das war Mareike Amados Zauberkugel. Ich wusste gar nicht, dass ich da bin. Ne?
So.
Ich habe da einfach plötzlich saß ich da.
Ne? Ich wurde einfach rein teleportiert. Ich weiß gar nicht, was los war. Ja, ich bin ja alt und senil. Meine Betreuerin hat mich da reingesetzt in die Sendung.
Und da muss ich sagen, da hat es mich belustigt, das mittlerweile fast eher, wie dann die Menschen in den Kommentarspalten angefangen haben zu klatschen. Genau, er hat dann gesagt, ich entschuldige mich dafür, ne? Ich hätte das reflektieren müssen, ich hätte das merken müssen.
Ja, fairer Punkt ist aber, es wird sich relativ wenig entschuldigt öffentlich. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Jetzt
Auf
nur
den
Kontext
Fall.
Fand ich ein bisschen witzig.
Ja, genau. Es kam so ein bisschen random daher.
Und die Leute in den Kommentarspalten?
Die waren so euphorisiert davon, dass sich jemand entschuldigt hat, egal ob das stimmt oder nicht, ne? Hör mal, so viel Euphorie habe ich dem deutschen Volk schon Jahre nicht mehr gesehen.
Du, und ich habe es auch in einer Beraterinnen-Kundenbeziehung oder wie auch immer noch nie erlebt, dass wenn ich sage, fuck, sorry, ich habe mich total geirrt oder ich habe mich vertan oder wenn mal mir passieren natürlich eigentlich nie Fehler, aber wenn dann mal meinerseits irgendwas nicht ganz korrekt gelaufen ist, weil, weiß ich nicht, Schwangerschaftsdemenz oder dumm.
Weil du den Kundennamen falsch geschrieben hast?
Nein, genau. Der 1 Million Druckauflage Kundennamen verschrieben. Nein, aber ne, wenn man sagt, das tut mir jetzt total leid oder man entschuldigt sich, wenn ich das nicht richtig gesehen habe, wenn ich das nicht wahrgenommen habe oder wenn das euren Erwartungen nicht entsprochen hat. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, nee, das gilt nicht, scheiße, geh weg. Nein, die Leute, die freuen sich über eine Entschuldigung, die freuen sich, wenn jemand da aufrecht steht und dazu steht, wenn er einen Fehler gemacht hat und das sagen kann.
Ja, wir verlieren an der Stelle, glaube ich, eigentlich so einen natürlichen Kommunikationsweg von jemanden auf einer normalen Ebene kritisieren, auch dann nicht immer so eskalieren, ne, sondern hey, sagen, hör mal, finde ich irgendwie unglücklich, dass du jetzt bei dem Blättle saßt, ne, passt für mich jetzt persönlich nicht zusammen mit dem, wofür du sonst stehst, ne? Punkt. Kann man auch mal gut sein lassen. Kann man übrigens der Person auch mal ganz gerne per Direct Message schreiben. Muss man nicht immer aufmerksamkeitsstark in die Kommentare
klatschen. Im Fall von Jean-Rémy Format hätte ich mir jetzt noch mal ein Grad mehr Selbstreflexion gewünscht und hätte irgendwie gedacht, er wird sagen, ich war so geil auf mich selbst, ich war so besoffen von meinem Moment. Ich habe mir gedacht, ich gehe einfach überall hin. So. Das hätte ich jetzt als aufrichtig empfunden.
Das hätte ich sogar beklatscht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mag ich. Ne?
Genau. Wenn mal mehr Leute sagen würden, so ein Step back und sich selbst betrachten, sagen, ich finde mich gerade so geil, ich kriege da gar nicht mehr mit, wenn ich Scheiße mache.
Ja, und das hat ja auch, wir verlieren ja ständig so eine Humorebene. Ja. Ne, deswegen lechzen wir ja auch nach so Podcasts, so gemischtes Hack und so, weil das ja so eine Millisekunde von locker lassen meint.
Ja.
So.
Ja.
Und das geht uns ja komplett flöten. Und deswegen befinden wir uns dann ständig in so einem ganz ernsten, so einem bierernsten Konstrukt.
Auch so erzwungen, auch wenn einem gar nicht danach ist.
Komplett.
Ja. Ne? Also man erlaubt sich auch gar keinen Joke mehr, auch gar nicht auf Kosten anderer, weil man ja nie weiß, oh scheiße, ist das jetzt politisch korrekt oder nicht? Oder
und da reden wir jetzt nicht von schlimmen Verfehlungen, ne? Nee. Da reden wir von, man Spaß machen.
Ja.
Punkt.
Mal einfach mal.
Könnte übrigens auch Spaß über mich gemacht werden. Muss man dann halt auch aushalten können. Ne? So. Und das geht uns ja komplett ab. Und so haben wir halt immer diesen Gap, diese Lücke zwischen Erwartungshaltung und der zwangsläufigen Enttäuschung. Mhm. So, weil diesem Standard kann ja niemand gerecht werden. Die Latte ist ja so hochgehangen, dass da kann keiner drüber springen. Ja.
Ja, ich habe halt so den Eindruck, weil ich gerade dieses Wort Snowflakes benutzt habe, ne, dass diese Generation, zu der wir beide obviously nicht mehr gehören, also ich meine jetzt die Jüngere von, nicht die Boomer, dass die unfassbar hohe moralische Erwartungen haben. Also es ist ein richtig enges Korsett geschnürt, aber eigentlich entweder nicht in der Lage oder nicht gewillt sind, da auch faktisch was für zu tun. Weißt du, was ich meine?
Ja, obwohl, also.
Also außer sagen, drüber zu reden und sich aufzuregen.
Ja,
das meine ich.
Ja, sagen, an vielen Stellen haben die ja auch recht. Ne? Das
ja.
Finde ich wirklich, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Deswegen haben wir Millennials ja auch manchmal das Gefühl, wir werden so zerrieben zwischen zwei Generationen, weil man das Gefühl hat, Boomer hat es gar nicht interessiert. Ne?
Und Gen Z übertreibt
es komplett. Und wir versuchen dann so krüppelmäßig zwischen diesen zwei Generationen zu vermitteln, was uns natürlich nicht gelingt.
Ja.
Und die Problematik ist halt nur, und wir müssen uns halt die Frage stellen, wie viel Energie wir da rein investieren können und wollen und sollten. Diesen Anspruch, also wir bekämpfen ja immer das eine Extrem mit dem anderen.
Ja, Eierlikör versus Eismatcha Latte.
So
ist es, ne? In meinem Kopf.
Ja, genau. So. Und die Gen Z spricht, wie gesagt, aus meiner Sicht viele valide Themen an. Die versucht aber, diese Themen dann ins Extrem zu bringen, weil sie spüren, dass sie die Boomer nicht überzeugt bekommen. Dass die nicht mitgehen, aus ihrer Sicht. Ne? So, und
ich muss mal ganz kurz eine Klammer drum machen, das ist ein westliches Phänomen. Ne?
Ja, das ist ein westliches Phänomen.
Ganz viele Dinge, über die hier geredet wird, das interessiert den Rest der Welt immer so gar nicht. Kann man es gut, kann man schlecht finden, man muss nur sich einmal darüber klar werden, dass wir eine Insel sind. Ne?
Ja, genau.
Also in vielen Punkten eine Insel sind.
Ja, aber das ist ja, das bedarf ja schon eines gewissen Reflexionsvermögens.
Eine Insel namens Deutschland.
So, ne? Und wir bekämpfen halt dann ständig dadurch ja sehr viele andere Menschen.
Jupp.
So, die nicht.
Überhaupt zu denken, dass das ein Kampf ist.
Genau. Deswegen ist ja auch dieser Kulturkampf. Das ist ja genau dieses Wort, was das eigentlich aufzeigt.
Mhm.
Es gibt einmal das Lager, das möchte, dass die Welt perfekt ist. Ne, das hat als Wunschvorstellung, es gibt keine Männer mehr, die sich nicht im Griff haben. Es gibt keine Menschen mehr, die Verbrennerautos fahren. Es gibt
nur noch Frauen als Präsidentinnen.
Alles ist Knorke. So. Und das werden wir nie erreichen. Ich fände es auch schön, wenn es keine Männer mehr gibt, die sich nicht zusammenreißen können.
Aber ich glaube, da liegt ja schon der Fehler, zu glauben, dass es ein Kampf ist. Anstatt zu sagen, wir haben gute Argumente, die sinnvoll sind, lass uns doch die Menschen auf eine charmante Art und Weise mitnehmen. Lass uns doch entweder mit gutem Beispiel vorangehen, lass uns die vereinnahmen, mitnehmen. Du musst die Menschen noch mitnehmen, wenn du Veränderungen bewirken willst. Ich weiß nicht, in welchen Fällen jemals Kampf und Zwang zu einer positiven Veränderung geführt hat.
Nee,
viele nehmen ja übrigens auch gerne hier die Suffragetten als Beispiel, ne?
Die was?
Die Suffragetten.
Ach so, ja.
Ne, die das Frauenwahlrecht durch Hungerstreik und so weiter durchgesetzt haben, wo ich sage, ja, aber natürlich waren die Suffragetten extrem, aber das haben sie mit sich selbst gemacht. Die sind eher selbst, das haben sie mit sich selbst gemacht. Die haben niemand anderen gezwungen, in Hungerstreik zu gehen. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied zwischen Aktivismus von vor damals und Aktivismus von heute, dass man jeden dazu zwingen will, genau das Gleiche zu tun und zu denken. Und so funktioniert das aber nicht.
Aber ich glaube, ich finde da immer, das finde ich eh super spannend, diesen Punkt, in Sachen Klima, ne? Gab es Fridays for Future. Die haben ja erstmal niemanden zu irgendwas gezwungen. Das war eine Bewegung.
Richtig.
Derer konnte man sich jetzt anschließen oder man lässt es. Aber das war eine Bewegung, die, finde ich, in die Richtung, wie gerade eben von dir beschrieben, lass uns doch zusammen irgendwie eine große Bewegung werden und wir schaffen was Tolles, war für mich so.
Ne? Ja, ich fand das instrumentalisiert und politisiert.
Genau.
So, und ideologisiert.
Aber erstmal fand ich es irgendwie cool, weil ich mir dachte, das fühlt sich irgendwie organischer an, als so, wie wir es bislang häufig gemacht haben. Mhm. So, und dann die haben ja, wie gesagt, erstmal noch nichts groß verboten. Die wollten eher eine Bewegung kreieren. So zumindest hatte ich es am Anfang wahrgenommen. So, und dann ging es ja so immer mehr irgendwann, weil sie gemerkt haben, wir kommen nicht an diese crucial points, ne? Also die Dinge, die wir eigentlich verändern wollen. Das klappt irgendwie nicht so, auch wenn wir 8 Trilliarden Leute sind in unterschiedlichen deutschen Städten. Der Druck ist nicht groß genug. Dann kommen noch politische Gegebenheiten dazu, wie Putin dreht uns das Gas ab und so weiter. Wir haben Probleme. Deswegen können wir das alles nicht so machen, wie ursprünglich geplant. So, und dann hat sich ja daraus diese Klimakleber-Sache abgesondert. Ne? Ja. Und ab diesem Punkt ist es so, wie von dir eben beschrieben, dann haben nämlich Leute, die niemandem etwas wollen, darunter gelitten. Mhm. So, und dann wird's schwierig.
Ja, dann war es ja plötzlich eine Rechts gegen Links, eine Kapitalismus versus Sozialismus Debatte. Also plötzlich kam ja alles irgendwie mit rein. So, hat sich jetzt irgendetwas dadurch verändert? Nein. Nee. So, Greta segelt mit der Flotilla irgendwie, was auch immer in ihrem Köpfchen passiert ist, Richtung Gaza und da ja, schön.
Ja, es ist wirklich, also ich sage ja immer, wenn man nicht Teil davon wäre, dann müsste ich die ganze Zeit drüber lachen.
Ja, also ich sage nach wie vor, auch wenn man so dieses ganze dieses Klimathema geht, dieser Planet kommt hervorragend ohne uns zurecht. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist für viele so schmerzhaft, weil sie nicht vorstellen können, dass erstens sie mal selber nicht mehr sind, dass ihre Kinder mal nicht mehr sind oder dass wir generell nicht mehr sind. Ja, und so glaubt man das, denke ich, auch noch ein Stück weit irgendwie bekämpfen zu können. Wir werden nicht ewig diesen Planeten bevölkern. Das gibt es nicht.
Nee.
So. Und wir auch haben auch unseren Beitrag dazu geleistet, dass das schneller vonstatten geht als ursprünglich geplant. Aber es kommt so oder so.
Ja, und auch da vielleicht zu akzeptieren, dass es nicht auch da schwarz oder weiß gibt, sondern dass man auch ein Mensch sein kann, dem sehr viel daran gelegen ist, nicht überproportional zur Verschmutzung dieses Planetens beizutragen.
Jupp.
Und trotzdem ein Verbrennerauto zu fahren. Mhm. Ne? Also, ich glaube, diese Erkenntnis, die würde uns so helfen, auch vor allen Dingen auf einer Gefühlsebene, weil durch dieses ständige Aufteilen in zwei Lager gibt es ja immer ganz viele Menschen, die dem anderen Lager angehören.
Ja.
Und die versperren wir uns, also derer versperren wir uns ja total. Ne? Also man kommt ja gar nicht mit solchen Menschen dann, wenn wir von links, rechts sprechen, ja in Teilen auch zu Recht, gar nicht mehr in so eine Debatte rein. Weil so Front gegen Front steht, dass da überhaupt kein Raum mehr für Debatte ist.
Nee, und dann kocht das Süppchen immer im Lager weiter. Und dann wird es zu einem ganz giftigen Sud und irgendwann implodiert alles. Ich möchte jetzt gerne abschließen mit der Frage. Mal angenommen, die Menschheit ist irgendwann nicht mehr. Mhm. Als was willst du denn wiedergeboren werden, wenn nicht als Mensch?
Alter, da musst du mich drauf vorbereiten auf so eine Frage.
Muss ich gar nicht. Du bist ja spontan.
Nee, hat wirklich 0,0.
Oh.
Ach, schwierig. Also nicht als Mensch, sagst du, ne?
Nee, nicht als Mensch. Menschen gibt es ja irgendwann nicht mehr. Auch wenn schwer vorstellbar, aber wir werden hier nicht alt auf dem Planeten.
Ja gut, dann hier wird ja noch Bäume, Tiere. Boah, ich müsste mich tiefgehend mit dieser Frage beschäftigen, um herauszufinden, welcher Baum und welches Tier die größten Chancen zu überleben hat, beziehungsweise die besten Eigenschaften.
Ich glaube, ich wäre gern ein Vogel. irgendein Vogel. Ich würde gerne fliegen können. Ich möchte mir gerne alles angucken.
Mhm.
Also lieber fliegen als schwimmen. Das bedrückt mich unter Wasser.
Auch, mich auch.
Mhm. Nee, ich würde gerne fliegen können.
Ja.
Mhm. Oder ich wäre gern so ein Bakterium, was in Lava überleben kann. Weißt du, so ein Hardcore-Bakterium, so ein Einzeller.
Also wenn ich im Meer leben wollen würde, dann wäre ich, glaube ich, gerne etwas. Ich wäre gern dieser Lampenfisch.
Der hässliche?
Ja.
Ja.
Weil der lebt ganz, ganz unten, ne, wo keiner einen nervt.
Oh,
und der
perfekt.
Kann Licht machen, wo
du ganz still. Aber bist auch ziemlich under pressure da unten. Aber das kennst du ja schon.
Das kenne ich ja. Das macht jetzt auch nichts mehr aus. Ne? Und der kann sich auch so gut verstecken. Und wenn jemand sagt, ey, ich habe hier gerade voll das Problem, ich finde es Nadelöhr nicht, ne? Dann macht er einfach an.
Okay, pass auf, wir beide werden Lampenfische.
So.
Weißt du, wie so Besties so nebeneinander durch die Gegend. So, ich finde, ich
pass
auf, Pio,
mach das Licht an.
Boah, bist du hässlich heute. Ja, guck dich mal an.
Junge, 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 unter welchem Stein hast du geschlafen?
Ja,
perfekt.
Okay.
Hätten wir die Frage auch geklärt.
Die zwei Anglerfische verabschieden sich hiermit. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine nette Bewertung oder Kommentar da lasst. Alles andere können wir euch sparen. Und mit Kritik können wir nämlich umgehen.
Hassnachrichten sperren wir sofort aus.
Ah, sofort. Andere Meinungen interessieren uns nicht. Ich meine nicht.
Richtig.
Macht es ganz gut und die Steffi sagt jetzt ihren Spruch. Mach es gut,
schwing du Hut.
Tschüss.